Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Jesaja 19 und ich lese euch die Verse 17 bis 24. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat und zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, ihre Kinder, in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen.
Vielen Dank. Ihr Lieben, konntet ihr das gerade wirklich von Herzen singen? Ganz gleich, was noch kommen mag, ja? Was erwartet ihr, was kommt? Welche Hoffnung habt ihr für die Zukunft? Welche Befürchtung? Teilt ihr die Hoffnung dieses Bibeltextes, den uns Kirsten gerade eben gelesen hat? Noch eine kleine Weile? Ich glaube tatsächlich, dass es nur noch eine kleine Weile dauert und dann hat es mit dem Tyrannen dort im Osten ein Ende. Ich bin relativ sicher, dass er gerade sein eigenes Grab gräbt auch. Aber ich bin auch relativ sicher, dass es nicht der letzte Tyrann ist. Ich glaube, dass da weitere kommen, also dass da alles mit Tyrannei ein Ende hat. Diese Hoffnung habe ich tatsächlich wenig. Und am wenigsten bei dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, habe ich die Hoffnung, dass das Murren aufhört. Wie ist eure Hoffnung? Wie ist eure Befürchtung? Ist die Hoffnung, dass wir endlich mal aus diesem Dauerkrisenmodus rauskommen von Corona und Krieg und all den Folgen mit Wirtschaftskrise? Oder dass es eher noch schlimmer wird? Wobei man ja schon sagen muss, zu anderen Zeiten und in anderen Ländern haben Menschen noch ganz andere Dinge mitgemacht an Krisen, nicht? Und tun es ja noch immer. In der Mehrzahl der Länder dieser Welt, ne? Da murren wir tatsächlich an vielen Stellen auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Und wo manche Menschen, die ganz anderes durchmachen, trotzdem Hoffnung haben, nach vorne schauen können. Während bei uns doch oft so dieser Pessimismus und dieses eben, sodass manche sagen, kann ich überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Das sehe ich doch anders. Und trotzdem, ich merkte, als ich diesen Bibeltext las, der Vorbereitung, ich habe Mühe, diese Hoffnung zu teilen an dieses Jesaja. Und die Bibel kennt doch auch beides. Die Bibel kennt tatsächlich solche Hoffnungstexte, aber sie kennt eben auch, sie ist auch realistisch an vielen Stellen, dass es in dieser Welt natürlich schwer zugeht. Und dass es auch wirklich Schwieriges gibt, auch was die Zukunft angeht. Da ist sie eher ja nicht im Sinne so dieser rheinischen frohen Natur, ne? Ist noch immer alles jod je yang. Ne? Sondern da hat sie oft einen sehr realistischen Blick in die Zukunft. Den ganz nüchternen Blick auch auf schwierige Zukunft. Und so dürfen wir fragen, was gibt uns denn Hoffnung auf Besserung? Und was hilft uns in schweren Zeiten? Was hilft uns in Krisen? Und darum war mir wichtig, diesen zweiten Text, den wir am Anfang gehört haben, dazu zu nehmen und den auch so in Szene zu setzen. Und darum möchte ich da zunächst drauf eingehen. Und dann am Schluss nochmal auf den Ahn-Text zurückkommen. Ja. Wie ist das mit dem, was wir bauen in unserem Leben? Und dieses Bild ist ja erstmal sehr zugänglich. Jeder mag sehen, wie er darauf baue, sagt Paulus. Jeder und jeder hat so ihre und seine Pläne und Ziele im Leben. Und das ist auch gut so. Diese Freiheit dürfen wir, nehmen wir uns ja auch. Und die dürfen wir auch unseren Kindern lassen. Das Entscheidende aber, und auch das wissen wir, ist ja nicht, wie toll es aussieht. Das Ganze, was wir da uns erbauen und erträumen und planen und erreichen im Leben. Sondern entscheidend ist das Fundament. Und da heißt es, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, was gelegt ist, Jesus Christus. Und es ist mehr als einfach nur der Glaube an ihn. Na? Das steht nicht da, ist nicht, das Fundament ist nicht der Glaube, sondern es ist Jesus Christus selbst. Was heißt das? Weil das Fundament das ist, wo er uns begegnet. Gerade in seinen Zusagen. Wir haben in unserem Hauskreis in den letzten Wochen so eine Predigtreihe gemacht, eine Hauskreisreihe aus diesem Hauskreismagazin. Lohnt sich übrigens, wenn für andere Hauskreise oder auch einen Bibelkreis hier, das auch zu machen, dass wir so lauter Verheißungstexte uns angeguckt haben und geschaut haben, was sagen die für uns heute. Ne? So ein Text wie der Segenszusage an Abraham. Ne? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dass das Zusage und zugleich eben dieser Zuspruch ist und diese Aufforderung, die da drin steckt, etwas daraus zu machen. Gerade zuletzt dieses wunderbare Römerbriefwort, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Mächte, noch Gewalt, und das wird alles aufgezählt. Wir haben uns gefragt, was ist es denn, was uns wegbringt von Gott, was uns zweifeln lässt, Krankheit, was uns zweifeln und fragen lässt und manchmal verzweifeln lässt. Aber diese Zusagen sind da und manche andere auch. Eine Zusage aus der Offenbarung hatten wir. Ja, wir werden sein Volk sein, wir werden seine Kinder sein und so weiter. Ja. Und so können wir es an jedem Bibelvers, ihr könnt es an eurem Taufspruch oder Konfirmationsspruch, soweit ihr noch wisst, durchbuchstabieren, wie diese Zusagen Gottes so ein Fundament in eurem Leben sein wollen. Und gerade in solchen Krisenzeiten zu sagen, ich will mich, auch wenn ich was anders sehe, auch wenn ich eher Zerbruch erlebe, auf diese Verheißung verlassen. Ja. Wofür ist das gut? Weil wir eben oft im Leben eher den Fokus setzen auf das Bauen, auf das, was man sieht. Und was daraus wird und wie viel das taugt, das sehen wir oft erst später. Und tatsächlich scheint das vielen unserer Zeitgenossen, und da können wir auch was weitergeben, vielen unserer Zeitgenossen scheint das andere so viel wichtiger zu sein. Reichtum, Ruhm und Ehre, Karriere, Macht und Geld. Und all das, wissen wir, ist in Gottes Augen nicht viel wert. Zumindest nicht so viel wert, wie es uns oft ist. Und darum kann es sein, dass wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, vor Gott, auch deutlich wird, das bringt uns alles nichts. Davon kannst du nichts mitnehmen. Und wenn du vor Gott damit stehst, dann kannst du dir nichts mehr verkaufen. Ich glaube aber, dass es ein solches Gericht, wie es hier heißt, dass es am Ende des Lebens wirklich so ist, aber dass es ein solches Gericht auch oftmals mitten im Leben gibt. Gericht im Sinne von etwas offenbar machen, aber auch von hoffentlich zurechtbringen oder aufrichten, haben wir eben gesungen. Ja, dass es zum Guten führt, wenn es schon innerhalb des Lebens passiert, wenn ich das erkenne. Ich kann da so viele Geschichten erzählen aus meinen Seniorenbesuchen, wenn da jemand ist, der sich auf seinen Ruhestand gefreut hat, sich jahrelang keinen Urlaub gegönnt hat und dann kurz vor seinem Ruhestand wird er krank. Und dann die ganzen Pläne sind dahin. Und ein anderer Fall habe ich hier gehabt, jemand, der lange, lange über den Ruhestand hinaus seine Firma weitergeführt hat. Viele Jahre. Bis seine Kinder immer gesagt haben, wir verkaufen die Firma, wir wollen nicht so wie du. Und dann ist die Firma verkauft worden und ein paar Monate später ist in den Bach runtergegangen. Das ganze Lebenswerk war dahin. Was bedeutet das, wenn man dafür sein Leben lang gelebt hat? Ja. Und das passiert nicht nur älteren Menschen so, dass plötzlich dieser Zerbruch da ist, sondern das geschieht auch Jüngeren. Ja. Da ist jemand, der ganz für den Sport lebt und dann und für die Karriere, die er und die Träume, die er hat, und dann reißt er auf einmal die Sehnen und aus ist mit der Karriere, weder als Karriere wirklich noch denn überhaupt vernünftig weiterspielen zu können. Oh, da hat sich jemand verliebt und kämpft Wochen für seine Traumfrau oder seinen Traummann, ihren Traummann, was immer. Und dann sind sie gerade zusammen und da hat sie einen anderen. Und dann ist Asche mit der Beziehung. Cool, dass die Kinder jetzt schon raus sind, dass sie nicht sehen. Aber das passiert. Das passiert. Ja. Und manchmal muss ich ehrlich sagen, manchmal mache ich es mir auch selbst kaputt. Ja. Und das ist vielleicht das Erste von dem Zurechtbringen, dass ich erkenne, da habe ich mir manches auch selbst kaputt gemacht. Aber manchmal sind es einfach auch nur die Umstände. Was ist dann? Nein, das alles wünsche ich niemandem. Aber es geschieht. Mal mehr, mal weniger. Und dafür schützt uns auch der Glaube nicht. Weder dafür, dass anderes Schweres geschieht, weil es von irgendwo kommt, weil wir Teil dieser Welt mit ihren Krisen sind. Aber es schützt uns der Glaube nicht mal davor, auch mit eigenen Fehlern was zu machen. Das passiert auch. Aber dieser Glaube trägt durch. Dieser Glaube ist das Fundament. Ja. Und dieses Fundament ist so wichtig, damit ich wieder die Kraft habe, neu aufzubauen und weiterzumachen. Zu wissen, der Glaube trägt durch. Ja. Und dann gilt diese alte Bausparkassenreklame. Ne? Auf diese Steine können sie bauen. Dieses Fundament ist die Liebe und auf diesem Fundament der Liebe können wir bauen. Und es geht natürlich oft genug auch das schief. Aber es kann geschehen. Wir können Gutes bauen auf diesem Fundament. Diesen Stein der Liebe in dieser Welt aufrichten. Und seine Zusagen wollen den Mut geben, dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und das Thema habe ich gerade mit den Konfis. Ist einer von den Konfis heute da? Ich sehe gar keinen, oder? Ja, gucken wir mal nächste Woche. Okay. Da machen wir das Thema, kann Gott mich eigentlich gebrauchen? Kann Gott mich gebrauchen, dieser Welt? Und die Antwort kam sehr zögerlich bei vielen. Sehr unsicher, bis hin, keine Ahnung. Und darum werden wir es in den nächsten Wochen ausprobieren. Da werden dann mal wieder welche am Beamer sitzen oder beim Kindergottesdienst mitmachen. Das wird so kurz vor den Herbstferien starten. Ja, sich auszuprobieren. Da kann Gott mich gebrauchen. Ja. Aber ich glaube, dass es tatsächlich, dass man wirklich von Herzen nur sagen kann, ja, Gott kann mich gebrauchen, wenn ich das entdecke, aber auch, wenn ich das verbinde mit dem anderen. Wenn ich sagen kann, ja, ich brauche Gott. Ja? Das ist wechselseitig. Dann kann ich auch von Herzen sagen, ja, und ich brauche Gott und ich glaube, er kann auch mich gebrauchen. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Aber der Glaube ist das Fundament und auf dem Fundament kann ich bauen für ihn. Und der Glaube darf da auch korrektiv sein. Ja? Zu wissen, wo habe ich tatsächlich schief gebaut. Es gibt, haben wir das Bild da, einen ganz berühmten schiefen Turm, ne? Den von Pisa. Und Leute haben herausgefunden, der wird immer noch schiefer im Laufe der Zeit. Ja? Und darum haben die einen riesen Aufwand betrieben, das Fundament zu stärken. Also ich weiß nicht genau, Johannes Weiß, könntest du es genau erklären? Ne? Ich weiß nicht, die haben da irgendwie rumgebohrt und haben da wirklich nochmal Beton da irgendwie mit riesen Kosten und Aufwand reingegossen. Was die wenigsten wissen, es gibt in Deutschland einen Turm, der schiefer ist. Schiefer ist der schiefe Turm von Pisa. Der steht in Bad Frankenhausen. Das ist eine Stadt in Thüringen, ist bekannt geworden durch einen der schrecklichen Bauernkriege. Ja. Die haben, ne, der war wirklich nah dran einzustürzen und darum seht ihr, was die da gemacht haben. Hä? Riesige Betonstützen gebaut, die stehen nicht das provisorisch, die stehen wirklich so gebaut, dass sie dauerhaft diesen Turm halten sollen. Bisschen potthässlich finde ich diese Stützen, aber was wir machen, hat da so verhindert, dass dieser Turm wirklich einstürzt. Das heißt, wo das Fundament nicht stimmt, ja, da ist es manchmal, das ist deutlich, es ist ein Riesenaufwand, das zu retten. Ja. Das ist manchmal ein Riesenaufwand. Und was betreiben Menschen für einen Aufwand? Ja, weil das Fundament im Grunde nicht stimmt. Und das will ich deutlich machen. Geld verdienen ist ja nichts Schlechtes, oder? Geld zu haben auch nicht. Karriere zu machen, das kann ja was sehr Schönes sein. Ja. Aber schief wird es dann, wenn ich daraus mein Fundament mache. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Wenn ich sage, das ist mein Selbstwertgefühl, weil ich stark bin, weil ich viel Geld verdiene, darum bin ich wer. Ja? Ja? Und das, was ich kann, zu meinem Fundament zu machen. Und das führt dann oft dazu, dass ich auf Kosten anderer lebe. Ja, weil ich das brauche, meine Macht zu leben, um deutlich zu machen, wer ich bin. Und ich glaube, wenn wir solche Putins und andere mal analysieren würden, dann würden wir immer wieder auf diese Punkte stoßen, dass sie dadurch was kompensieren. Manche sagen es ganz böse. Die geht darum, wer die größere Rakete hat, weil es eigentlich darum geht, wer den größeren hat. Das sagt man nicht in der Predigt. Ja? Aber im Grunde geht es um, es geht darum, was man kompensiert. Dass man daraus ein Selbstwertgefühl macht. Aus der Macht. Und dann geht es so schief. Sonst zu sagen, und darum ist es so gut, dass wir unseren Kindern dieses Fundament mitgeben. Und dieses Fundament heißt, du bist geliebt. Ja? Du bist gehalten und du bist der, der du bist. Wertvoll. Weil unsere Liebe, das können Eltern oder Großeltern oder Paten oder wer immer sagen, diese Liebe gilt dir. Und das gilt als Recht für Gottes Liebe. Sie ist das Fundament. Unabhängig von dem, was gelingt oder nicht gelingt. Und das ist doch auch so, oder? Und das sagt dieser Text darum. Und darum war der erste Text mir so wichtig, zu sagen, wenn du vor Gott stehst und deutlich wird, spätestens dann, es bringt, hat alles nichts gebracht, was du im Leben gemacht hast. Und wenn du es mittendrin in deinem Leben schon merkst, das bringt alles nichts, dann gilt trotzdem, du bist geliebt. Und wenn du auf ihn vertraust, dann bist du gerettet. Ja? Manchmal ein bisschen mit Brandblasen, da hat es manchmal wehgetan. Manchmal wird es auch wehtun, wenn wir am Ende vor Gott stehen und merken, was ich alles, wie vergeblich ich auch vieles gemacht habe, wie viel unwichtige Zeit ich investiert habe und wie viel unnötige Kraft in Dinge, die nichts gebracht haben. Aber ich weiß, ich bin gerettet. Und das ist der Gedanke, hört euch die Predigt von Wolfgang nochmal an. Ich bin gerettet zu ihm hin. Ja, zu ihm hin. Manchmal vor mir selbst gerettet. Zu ihm hin. Und das ist das Entscheidende, wenn alles vergeht. Und das ist der Grund unserer Hoffnung. Und darum jetzt nur noch kurz der Predigttext. Ja. Diese Basis schenkt uns auch die Hoffnung. Und was ist das für eine Hoffnung? Auf bessere Zeiten? Soll man diese Hoffnung innerweltlich verstehen? Oder eben auf ein Irgendwann, wenn Gott dieser Welt ein Ende setzt? Ja, so wie bei dem Gericht gerade. Ne? Das kann man innerweltlich verstehen. Das ist schon jetzt passiert im Leben oder eben am Ende. So kann man sich auch fragen nach dieser Hoffnung. Wo passiert es? Der Jesaja, das wird deutlich, der hatte tatsächlich die Hoffnung, dass es wirklich passiert in diesem Leben. Er hatte die Hoffnung, dass nicht nur nach dieser Krise, die sie da erlebten, von den Feinden, die um sie waren und diesen Taktierereien ihrer Mächtigen, also seines Königs und so, was alles schief ging und an Ungerechtigkeit war und wo Jesaja deutlich wurde, das kann nur schief gehen hier. Was hier an Ungerechtigkeit passiert und wo man nicht nach Gottes Willen fragt. Aber er hatte tatsächlich die Hoffnung, dass danach was Besseres kommt. Er verbindet nicht nur die Hoffnung damit, dass es irgendwie wieder gut wird, wie es mal war. So wie wir oft dann so klein denken von der Hoffnung. Sondern er hat wirklich die Hoffnung, dass es grundlegend besser wird, dass man tatsächlich lernt aus den Fehlern. Und er hat diese Hoffnung nicht nur auf die Menschen bezogen. Dann hätte er wahrscheinlich diese Hoffnung auch nicht gehabt, sondern er hat sie bezogen auf Gott. Und auf seinen Messias, der kommen wird und der das verändern wird. Ja. Und das war nicht weniger als, dass das Land fruchtbar wird, auch die unfruchtbaren Berge, die Dürren, dass die Blinden sehen und die Tauben hören und all das. Wir glauben, dass in Jesus dieser Messias gekommen ist. Und doch ist dieses umfassende Heil nicht eingetreten. Jesus hat in seinen Heilungen etwas davon zeichenhaft vorweggenommen. Er hat gezeigt, wo er Blinden und Tauben die Ohren geöffnet hat und die Augen. da wo er sich für die Armen ausgesprochen hat, wo er die frohe Botschaft verkündet hat und Hoffnung Menschen ins Herz gegeben hat, in der Art, wie er den Mächtigen begegnet ist, diesem Herodes und diesem Pilatus wirklich in die Augen gesehen hat und gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, darum hast du mir im Grunde nichts, du hast keine Macht über mich, so mächtig du dich auch gebärdest. Er hat in all dem gezeigt, dass seine Hoffnung, wir eine größere Hoffnung haben dürfen. Aber verwirklicht worden ist es nur punktuell, weil er deutlich gemacht hat, diese Welt geht weiter. Und weil er damit aber die Hoffnung gesetzt hat, dass diese Zeichen der Hoffnung geschehen können. Dass da, wo wir das richtige Fundament haben, das geschehen kann immer wieder. Dass Menschen sich mit dieser Welt nicht zurecht, wie soll man sagen, nicht damit sich zufrieden geben und sagen, ist eben so, wie es ist, sondern dass sie diese Hoffnung behalten, dass etwas besser werden kann. Da und dort, immer wieder, dass wir diese Welt zum Guten verändern können. Wir haben nicht das Versprechen des umfassenden Heils, dass das in unserer Hand ist. Das sagt übrigens auch Jesaja nicht, das ist in der Hand der Menschen, er hat es immer von Gott erwartet. Und das macht Jesus im Grunde in seinem Weg deutlich, dass wir dieses Umfassendere immer nur von Gott erwarten. Und trotzdem, wenn wir dieses Ziel haben, dann geht es darum, dass wir darauf hinbauen und da auf dieses Ziel hinbauen. Auch wenn wir wissen und gerade weil wir wissen, dass wir es nie schaffen, aber dass wir dort an der Stelle, wo du bist und wo ich bin und du bist, dass wir dort sagen können, hier kann ich einen Unterschied machen. Hier kann ich etwas von dieser Hoffnung hineinbringen und hier kann etwas fruchtbar werden. Hier kann jemand neue Freude finden, hier kann jemand Heilung erleben, Körper, Seele und Geist. Auf diese Hoffnung können wir bauen. Und diese Hoffnung trägt durch alle Krisen. Darum, wir wissen nicht, was sein wird. Wir wissen nicht, was kommt. Wo es schlimmer oder wo es besser wird. Oder wahrscheinlich wird von beiden was geben, auch in den nächsten Monaten oder Jahren, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht ist es nicht mehr lang, vielleicht, ich weiß es nicht. Wir wissen weder Zeit noch Stunden, aber wir wissen um das, was durchträgt und was diese Hoffnung uns vor Augen stellt. Amen.